Feministische Bibelgespräche. Der Podcast mit Ulrike Metternich und Lucia Sutter-Rehmann. Herzlich willkommen zu unseren feministischen Bibelgesprächen. Mein Name ist Ulrike Metternich.
Und ich heiße Lucia Sutter-Rehmann.
Lucia, wir sind lange Freundinnen und lesen sehr gerne zusammen die Bibel feministisch. Das macht mir wirklich total viel Spaß mit dir.
Mir auch. Ja.
Du lehrst Neues Testament an der Universität Basel und ich bin Projektstudienleiterin an der Evangelischen Akademie zu Berlin. Wir haben uns jetzt ja schon die Briefe des Paulus gründlich vorgenommen. Wir haben im Römerbrief gelesen, im Korintherbrief gelesen und wir haben gesehen, Paulus war mit echt vielen Frauen befreundet. So große Namen, Phoebe, Junia, Priska, Chloe, die erwähnt er alle und er erwähnt auch nicht nur diese Frauen, sondern wir haben auch festgestellt, dass in seinen Gemeinden ganz viele versklavte Menschen waren, die auch ganz gleichberechtigt zusammen mit Paulus an den Briefen geschrieben haben. Und ganz ehrlich gesagt, für mich war das auch nochmal so eine neue Erkenntnis, wie viele Sklaven und Sklavinnen es in den frühen Gemeinden gegeben hat. Und da habe ich nochmal einen ganz neuen Blick auf die Gemeinden und auf Paulus bekommen. Aber Lucia, da gibt es noch ein großes Aber und da sollten wir mal heute miteinander reden.
Das ist eine Ansage.
Ja.
Ja, Ulrike, ich kann mir schon vorstellen, was du mit diesem Aber meinst. Also, ich schätze, du spielst auf den Satz an, die Frauen sollen der Gemeinde schweigen. Habe ich recht?
Genau, wir haben da ja schon ganz oft drüber geredet, dass wir wirklich in einem feministischen Podcast mal über dieses Schweigegebot reden müssen, das da im 1. Korinther 14 steht. Ich lese das mal vor aus einer neuen Luther-Übersetzung. Da steht: Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in den Gemeindeversammlungen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wollen sie aber etwas lernen, so sollen sie daheim ihre Männer fragen. Es steht einer Frau schlecht an, in der Gemeindeversammlung zu reden.
Ah je. Ja. Weißt du, was mir am allermeisten aufstößt von dem, was du jetzt gelesen hast?
Ja, was denn?
Du hast aus der neu revidierten Luther-Übersetzung gelesen.
Genau.
Und noch immer gibt es keinen Vermerk, keine Fußnote oder Anmerkung zu diesen beiden Sätzen. Denn seit bald 60 Jahren ist in der Bibelwissenschaft bekannt, dass es sich bei diesen Sätzen um eine spätere Einfügung handeln muss. Und das war nämlich der Neutestamentler Hans Konzelmann, der in seinem Standardwerk zum 1. Korintherbrief geschrieben hat, diese Sätze müssen eine Interpolation sein. Und doch erscheinen sie in den meisten Bibelübersetzungen immer noch ohne dieses Wissen oder diesen Vermerk.
Also das finde ich ja wirklich bemerkenswert. Mein Konzelmann, das war überhaupt kein feministischer Theologe. Ich würde mal sagen, eher ein Konservativer. Er war wirklich an den Universitäten geschätzt und anerkannt. Und er hatte schon in den 1960er Jahren gesagt, dass dieses Schweigegebot nicht in dem ursprünglichen Paulusbrief stand, sondern erst später hinzugefügt wurde. Das ist ja Wahnsinn, dass man das schon so lange weiß.
Ja, und nicht vermerkt. Ich meine, diese zwei sehr schwierigen Sätze stammen mit ziemlicher Sicherheit nicht aus der Hand des Paulus. Und das würde doch schon einiges entschärfen, oder?
Eigentlich unbedingt. Und weißt du, es hat mich schon immer irritiert, dass es Paulus gewesen sein soll, der so ein Redeverbot geschrieben hat. Ich habe das ja gerade aufgelistet, mit wem er alles zusammengearbeitet hat, ja? Mit der Apostel Junia, da hat er sogar im Gefängnis zusammengesessen und hat ihr diesen Ehrentitel Apostelin gegeben. Also eine Apostelin, die wird ja wohl geredet haben.
Absolut, ja, sicher.
Und als er seinen Römerbrief, also seinen Brief an die Gemeinde in Rom, ja, muss ich doch immer, seitdem ich Claudias Podcast gehört habe, mich daran erinnern, dass ich nicht mehr Römerbrief sage, sondern den Brief an die Gemeinde in Rom. Den hat er ja auch der Diakonin Phoebe anvertraut. Also die hat den mitgenommen, ist nach Rom gereist. Naja, die hat ihn dann auch vorgelesen und erklärt.
Mhm.
Und das zeigt doch ganz eindeutig, dass Paulus die Stimmen von Frauen sehr geschätzt hat. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt nur das zusammentrage, ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass Paulus die Frauen zum Schweigen bringen wollte.
Da stimme ich dir schon zu, liebe Ulrike. Mhm. Aber hast du schon gesehen, was wir lesen können im Internet, was die KI zu diesem Redeverbot von Frauen schreibt?
Nee, das habe ich noch gar nicht rausgeguckt.
Ich kann es dir mal vorlesen. Also, theologisch kontextualisiert handelt es sich jedoch um eine ordnungspolitische Maßnahme in einer chaotischen Frühkirche, nicht um ein generelles Verbot, da Paulus an anderer Stelle weibliches Lehren würdigt.
Ach Gott.
Ja.
Eine ordnungspolitische Maßnahme in einer chaotischen Frühkirche. Also, die Frauen sollen still sein und kein Chaos veranstalten? Oder ging Paulus das Geschwätz manchmal auf den Geist? Also wirklich mit dieser KI. Die zeigt nun wirklich nicht den neuesten Stand der Forschung auf, sondern leider eine sehr konservative Sichtweise.
Mhm, genau. Und auf diese Weise pflanzt sich dieses später eingefügte Schweigegebot bis in die Gegenwart, bis in die moderne Welt fort. Obwohl es eben seit 1969, seit der Erkenntnis von Kanzelmann, wissen, dass wir es hier mit einer Interpolation zu tun haben. Und darum ist es völlig richtig und gut, wenn wir heute noch einmal unseren Finger auf diese Stelle legen. Es ist einfach nötig, dass Frauen sich einmischen, auch in theologische Diskurse, in Übersetzungen und für Recht und Wahrheit kämpfen.
Ja, das ist wirklich immer ein Kampf. Frauen mussten immer und müssen immer noch um ihre Rechte kämpfen und einen wirklich langen Atem haben. Weißt du, für das Stimm- und Wahlrecht haben die Frauenbewegung gut 100 Jahre lang gebraucht, um das durchzusetzen. Und einen langen Atem, das brauchen wir auch heute noch.
Ja, um diese Interpolation in die Bibelübersetzungen und in die Köpfe der Menschen zu bringen.
Mhm.
Ich sage da nur, Gottlob gibt es die Bibel in gerechter Sprache.
Ja.
Sie hat nämlich einen Vermerk gemacht. Soll ich mal lesen, was da steht?
Ja, sehr gerne. Der Brief an die Gemeinde in Korinth, der ist ja von Luise Schottroff übersetzt worden. Und die konnte wirklich gut übersetzen. Also, was hat sie denn mit diesen Sätzen gemacht?
Sie hat vor allem eine Anmerkung gemacht. Sie hat nicht nur übersetzt, sondern erklärt in einer Fußnote, dass in einem Teil der handschriftlichen Überlieferung unsere zwei schwierigen Sätze an einer anderen Stelle stehen, als ein paar Verse später, als erst bei Vers 40. Und dann kommt noch der wichtigste Satz ihrer Anmerkung, also das zitiere ich jetzt.
Mhm.
Deshalb ist es naheliegend, den Text für eine nachträgliche Einfügung im Sinne einer konservativen Frauenpolitik anzusehen.
Also das finde ich ja nur wirklich super, dass sie das so angemerkt hat, dass das eben eine nachträgliche Einfügung ist. Und ich bin froh, dass wenigstens in der Bibel in gerechter Sprache Forschungsergebnisse sichtbar werden. Luise Schottroff sagt also, dass dieses Schweigegebot später eingefügt worden ist. Man hat es gefunden in alten Handschriften aus dem 4. und 5. Jahrhundert, aber interessanterweise eben nicht an dieser Stelle, wo wir es heute stehen haben, sondern an einem anderen Platz. Und daraus können wir auch schlussfolgern, dass diese Sätze irgendwie so ein bisschen herumgeschoben wurden und man musste sich überlegen, wo passen sie denn jetzt besser hin?
Genau, also, ja. Das ist ja etwas sehr Unübliches, also dass man das in alten Handschriften und Manuskripten sieht. Man hat ja die alten Texte sehr sorgfältig überliefert, abgeschrieben und wieder abgeschrieben und selten grobe Fehler gemacht. man machte vielleicht mal einen Abschreibefehler, oder man hat irgendwie ein, zwei Worte herumgeschoben, ja. Aber dass man zwei ganze Sätze an verschiedenen Stellen platziert, das ist außergewöhnlich.
Ja, und ganz ehrlich gesagt, mir leuchtet das vollkommen ein, dass diese beiden Sätze später eingefügt worden sind. Und auch inhaltlich passen sie ja überhaupt nicht dazu, dass Paulus den klugen und aktiven Frauen in seinen Gemeinden so viel Respekt entgegengebracht hat. Das passt ja nicht, ne?
Das passt einfach nicht. Und es passt eben auch nicht zum Kontext dieser beiden Sätze. Also wenn wir das mal anschauen, in den Versen vor unseren, sag ich mal, problematischen Sätzen, geht es um das Reden in der Gemeindeversammlung. Also um das Lautreden, öffentliche Reden. Und vor allem eben um das prophetische Reden. Paulus betont, und das finde ich jetzt sehr spannend, man solle der Reihe nach prophetisch reden. Also nicht durcheinander, alle gleichzeitig oder auch nicht nur einer allein und der redet und redet und redet und lässt die anderen nicht zu Wort kommen, sondern der Reihe nach.
Herr Lucia, ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich den Vers gerade mal laut vorlese. Mhm. Das ist der Vers 31 und da steht, ihr könnt alle der Reihe nach prophetisch reden, damit alle lernen und alle getröstet werden. Also, da geht es ja um das Reden aller Gemeindemitglieder. Das ist der Satz, auf den du dich gerade bezogen hast, ne?
Genau, das ist der unmittelbare Kontext. Und hast du gemerkt, dass du in diesem einen Satz dreimal alle gesagt hast? Also, ihr könnt alle der Reihe nach prophetisch reden, damit alle lernen und alle getröstet werden. Also, Paulus spricht hier wirklich nicht nur die Hälfte der Gemeinde an, die Männer, die reden dürfen. Es geht Paulus um alle Menschen in der Gemeinde. Darum sagt er das so deutlich. Er möchte, dass sie alle zu Wort kommen, nacheinander und auch alle Tröstung erfahren. Und Vers 31 macht deutlich, dass eben die ganze Gemeinde zu einer bestimmten Ordnung und zum Frieden untereinander aufgerufen wird. Und dieser problematische Satz, die Frauen sollen in der Gemeindeversammlung schweigen, das ist das pure Gegenteil von dem. Das passt wirklich einfach nicht hierhin. Dieses Redeverbot an die Frauen an den Schluss einer ganzen Abhandlung zu setzen, nachdem Paulus etwa 30 Verse lang darum gerungen hat, dass alle einander schätzen und respektieren und alle hören und alle reden. Das ist doch einfach bizarr.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, es steht einer Frau schlecht an, in der Gemeindeversammlung zu reden. Sag mal, was heißt das eigentlich? Es steht einer Frau schlecht an. Was steht denn da eigentlich auf Griechisch? Kannst du das nochmal nachprüfen?
Ja, das ist immer eine spannende Frage, Ulrike.
Ja, genau. Du bist ja die Expertin für griechische Vokabeln.
Also hier steht, im Text steht Aischaron. Das heißt, es ist schändlich. Und Aischaron steht außer im Korintherbrief nur noch im Epheserbrief und im Titusbrief. Es wird also nicht sehr häufig verwendet. Epheser und Titusbrief, das sind zwei viel spätere Briefe, die in vielerlei Hinsicht sehr konservativ sind und eigentlich nicht die Freiheit des Paulus atmen. Und die Bibelwissenschaft ist sich da auch ziemlich einig, dass diese beiden Briefe nicht von Paulus geschrieben wurden. Sie sind ja auch wirklich viele Jahre später erst verfasst worden. Und in beiden diesen späteren Briefen bezieht sich Aischaron auf Menschen, die lehren, was nicht sein darf, wie es heißt. Also auf falsche Lehre.
Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, wird an den Stellen nicht über etwas Frauenspezifisches geredet. Also es geht generell um Lehren und Reden und es gibt Verbote, was man zu lehren und zu reden hat. Aber wie gesagt, es geht nicht um Frauen. Aber diese Vokabel wird offenbar auch dort verwendet, um etwas zu brandmarken. Und das ist ja auch hier in unserer Stelle im 1. Korinther 14, 35. Das öffentliche Reden von Frauen wird gebrandmarkt. Frauen sollen schweigen, sich unterordnen und nur zu Hause reden dürfen. Das hat Wirkung gezeigt. Leider, leider, bis heute.
Ja, und wir haben ja hier bei Paulus also im Korintherbrief nicht nur ein Redeverbot, sondern auch ein Lernverbot für Frauen. Das finde ich also besonders schlimm. Frauen sollen in der Gemeindeversammlung keine Fragen stellen. Dabei besteht doch das Lernen aus Fragen, aus Nachfragen, kritisch mitdenken.
Also es ist wirklich nicht zu verstehen, dass die meisten Bibelübersetzungen sich nicht die Mühe machen, das als spätere Hinzufügung zu kennzeichnen. Ja, wirklich.
Es ist hier ein Rede- und Lernverbot formuliert und das ist eigentlich klar, dass es spätere Zufügung ist, aber nein, das lässt man einfach so durch. Und das, also für mich ist das haarsträubend. Und ich denke, da sind wir eigentlich so weit wie bei den Taliban, nicht? Und da, bis heute im Neuen Testament unkommentiert lässt man das einfach so durch.
Ja. Und weißt du, ich möchte da nochmal nachhaken. In dem Satz, über den wir jetzt die ganze Zeit reden, da steht ja auch, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sich unterzuordnen, wie auch das Gesetz sagt. Und da möchte ich meinen Finger nochmal drauflegen, auf dieses Wort Gesetz. Also das klingt doch jetzt so, als gäbe es irgendwie im Judentum ein Gesetz, das Frauen vom Lernen und Nachfragen abhält. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie siehst du das?
Also das sind massive Restriktionen und die gehören eigentlich nicht in den jüdischen Raum. Denn jüdische Frauen und Mädchen wurden zum Fragen und Lernen angehalten. Es gibt weder in der Bibel noch im Talmud ein Lernverbot für Frauen. Ob Frauen selbst Tora-Texte studieren konnten, das ist umstritten. Da gibt es verschiedene Meinungen, wie in sehr vielen Fällen, ja, gibt es Pro und Contra. Aber hören, fragen, nachfragen, denken, lernen, das durften oder sollten jüdische Mädchen und Frauen immer tun.
Ja, und das ist mir auch ganz wichtig, dass wir das wirklich wahrnehmen, dass es jetzt kein jüdisches Gesetz gibt, was Frauen da ausschließt vom Lernen und Mitreden, ja. Und wenn man das behauptet, dann muss man sagen, das ist eigentlich antijudaistisch. Dann schiebt man den jüdischen Gemeinden frauenfeindliche Gesetze zu, ohne dass wir das wirklich historisch belegen können.
Genau, das ist dann wirklich antijudaistisch. Also unser neutestamentlicher Kollege Carsten Jochum Bortfeld hat zusammen mit seiner Frau Katja genau zu unserer Stelle etwas geschrieben. Ich zitiere hier: Es ist schwer vorstellbar, dass bei einer so grundsätzlichen Sache der in den jüdischen Traditionen äußerst kundige Paulus die Tora falsch ausgelegt hätte. Bei dieser Stelle dürfte es sich um einen Einschub in den Text des Paulusbriefes handeln, der Frauen zum Schweigen bringen wollte.
Also ich finde das jetzt sehr spannend. Jetzt haben wir noch einen weiteren Grund, warum wir argumentieren können, dass es hier eine Einfügung gibt. Aber eine Frage habe ich noch. Haben wir irgendeine Möglichkeit herauszufinden, wer dieses Schweigegebot in den Paulusbrief eingefügt hat? Können wir das irgendwie herausfinden?
Das wäre schon spannend. Also so viel ich weiß, kann man das nicht herausfinden. Was wir aber wissen können, ist, dass es eine Diskussion gegeben hat um die Stellung der Frauen in den Gemeinden. Das widerspiegelt sich vor allem dann in den späteren Briefen, die eben nicht von Paulus stammen, sondern Titus, Timotheus, Epheser, was wir jetzt auch schon gesagt haben. Timotheus zum Beispiel wollte die munteren Frauen zurückpfeifen, damit sie sich wie römische Matronen still und unterwürfig verhielten. Und ich lese mal aus seinem ersten Brief, 2. Kapitel, vor. Er schreibt: Eine Frau soll unauffällig lernen, indem sie sich völlig in ihre Unterordnung fügt. Zu lehren aber, das hieße ja über den Mann zu herrschen, erlaube ich einer Frau nicht, sondern sie soll sich still fügen. Also hier haben wir noch einen drauf, oder? Die Frau soll schweigen, sich unterordnen und darf nicht lehren. Also lernen, ja, wenn sie einfach schweigt, ohne zu fragen, geht das, aber wenn sie lehren möchte, geht das nicht.
Oh je. Also wie gesagt, diese Wertschätzung, die Paulus den Frauen entgegengebracht hat, die finden wir überhaupt nicht. Und diese Briefe entstanden also 40 bis 50 Jahre nach dem Tod von Paulus, so etwa um das Jahrhundert, und zeigen eine sehr konservative Haltung den Frauen gegenüber. Weißt du, ich empfinde das wie so ein Backlash. Ja, mhm. Als wollte man jetzt Frauen wieder zurückbinden.
Mhm.
Und gleichzeitig kommt ja noch dazu, dass diese Briefe vorgeben, dass sie von Paulus geschrieben worden seien. Also sie benutzen den Namen des Paulus als Absender, um ihre eigene Autorität zu stärken. Aber die Briefe gehen eben nicht auf das Konto des Paulus. Aber sie werden leider auch bis heute dem Paulus untergeschoben.
Der eigentliche Skandal, finde ich, ist, dass wir das schon seit 1969 wissen und dass die Kirchen einfach weiterhin behauptet haben, Frauen müssten schweigen. Sie durften zum Beispiel nicht predigen, nicht Pfarrerin werden deswegen. Wenn ich daran denke, wie zögerlich sich viele Kirchen den lehrenden und predigenden Frauen gegenüber verhalten haben, und das Rede- und Lernverbot wurde immer wieder als Legitimation für den Ausschluss von Frauen in der Kirche und in der Politik angeführt.
Tja, weißt du, Lucia, als ich 1975 mit meinem Theologiestudium angefangen habe, da wusste ich es nicht, dass erst genau in diesem Jahr, 1975, die Rheinische Landeskirche zum ersten Mal die volle rechtliche Gleichstellung von Frauen und Männern im Pfarrdienst beschlossen hatte. Und ich dachte, das sei doch schon längst selbstverständlich. Da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht.
Ja, ja, die Kirchen sind nicht die schnellsten gewesen. Aber bei mir war es ähnlich. Also bei uns in der reformierten Kirche in Basel, da mussten Pfarrerinnen, wenn sie heirateten, immer aus dem Dienst ausscheiden. Und das galt bis 1979. Als ich beschlossen hatte, Theologie zu studieren und die Matura gemacht habe, da mussten die Pfarrerinnen noch zölibatär leben.
Oh je.
Oder aus dem Dienst ausscheiden. Mhm. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mit dem Studium wirklich nicht mal angefangen.
Mhm. Wahnsinn, ne? Sich still unterordnen, sich nicht wehren, nicht fragen, nicht kritisch denken, Missstände nicht aufdecken, sondern schweigen. Es ist wirklich Zeit, dass diese Schweigekultur oder Schweigeunkultur beendet wird.
Ich denke, es gibt viele Beispiele von mutigen Frauen, die hingestanden sind und öffentlich prophetisch gesprochen haben.
Ja.
Zum Beispiel die anglikanische Bischöfin von Washington, Marian Edgar Budde. Sie hat doch bei der kirchlichen Feier zur Inauguration von Präsident Trump im Januar 25 kein Blatt vor den Mund genommen und hat ihn an seine Verantwortung erinnert und ihn gebeten, auch Barmherzigkeit zu üben.
Ja, da kann ich mich gut dran erinnern und das ist so toll gewesen und mhm. hat auch Nachklang wirklich bis heute. Und weißt du, wenn ich mir jetzt nochmal den Paulus angucke, der hat ja vor 2000 Jahren in einer wirklich patriarchalen Welt gelebt. Und von daher finde ich es umso bemerkenswerter, dass er alle Menschen in der Gemeinde als gleichwertig angesehen hat und auch dafür in seinen Briefen geschrieben hat, außer an dieser blöden Stelle, die wir denken, dass sie wirklich falsch sein muss. Also Paulus schrieb im 1. Korinther 12, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft worden. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Und da kommt ja auch wieder dieses zweimal alle, mhm. wir wirklich mhm. alle. Da gibt es keinen Ausschluss von irgendwelchen Gruppen. Das sind mhm. alle mit gemeint. Und das passt überhaupt nicht zu dieser Stelle, dass Frauen plötzlich nicht mehr dazugehören sollten.
Mhm. Das muss einem doch auffallen.
Ja, eigentlich.
Also, ihr alle, ob Sklavinnen oder Freie, ob Einheimische oder Neuzugezogene, unabhängig vom Geschlecht, was will Paulus, ja? Das ist doch noch heute ein revolutionärer Gedanke. Und da sind wir auch noch lange nicht am Ziel. Es ist doch so, wir alle können prophetisch reden. Wir alle können sagen, wenn wir Unrecht sehen, wo Menschenrechte verletzt werden. Wir können doch sagen, was werden wird mit uns, wenn es so weitergeht, wie es jetzt gerade geht und Menschen ausgegrenzt werden. Da braucht es überhaupt keine speziellen prophetischen Visionen dafür und schon gar keinen Ausschluss von denkenden Frauen.
Tja, also das ist ganz wichtig, dass alle, wirklich alle mitreden können und alle sagen dürfen, worauf sie warten, was sie erhoffen, wo sie mitarbeiten wollen, damit das Leben leichter und gerechter wird. Und das braucht es heute, genauso wie damals in Korinth.
Liebe Ulrike, ich merke, auch wenn ich jetzt sehr gerne mit dir über diese Stelle diskutiert habe, das musste einfach sein, aber ich bin doch etwas Paulusmüde geworden. Mir fehlen so richtige Geschichten, weißt du? Geschichten aus dem Leben, die einfach etwas erzählen, und das trägt viel besser als nur so trockene Sätze. Was wir jetzt gemacht haben, das ist richtig, und ich hoffe, das ersetzt alle fehlenden Anmerkungen bei diesen Sätzen. Aber ich freue mich, wenn wir nächstes Mal wieder etwas aus den Evangelien machen.
Ja, Lucia, das kann ich sehr gut verstehen, mir geht das auch so. Aber das Thema war jetzt einfach so wichtig, dass wir etwas Feministisches zu diesem Schweigegebot sagen. Und nächstes Mal, das verspreche ich dir, dann nehmen wir wieder einen Evangelientext. Und ich hätte da schon eine Idee.
Oh, toll.
Also Lucia, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und freue mich schon auf den nächsten Podcast, wo es wieder um eine Stelle aus einem Evangelium gehen wird. Und bedanke mich bei allen, die jetzt zugehört haben. Folgen Sie uns kostenfrei bei Spotify und auf vielen weiteren Plattformen. Oder hören Sie uns direkt auf der Webseite der Evangelischen Akademie zu Berlin unter eaberlin.de/feministische Bibelgespräche.